Deutschlandradio Kultur. Im Gespräch.
Mit Klaus Bogatzky. Guten Morgen. Ich darf Sie jetzt einladen zu einer Stunde mit einem Mann, einem Dichter und Übersetzer, der über Jahrzehnte ein Vermittler zwischen der deutschen und der französischen Kultur war. Er hat wichtige Schriftsteller der DDR ins Französische übersetzt und er ist immer dann besonders gefragt, wenn Frankreich, wie im nächsten Jahr wieder, das Schwerpunktland auf der Frankfurter Buchmesse ist. Willkommen, Alain Lens.
Guten Tag.
Wissen Sie noch, was Ihre ersten deutschen Wörter waren, die Sie als Kind kannten?
Das erste deutsche Wort? Achtung. Ich bin Jahrgang 39 und deswegen können Sie verstehen, warum das Wort Achtung damals eine gewisse Bedeutung hatte für das Kind, das ich im besetzten Paris war.
Alain Lens, heute im Gespräch bei Deutschlandradio Kultur, der französische Lyriker und Kurator der deutsch-französischen Lyrikwerkstatt für die nächste Frankfurter Buchmesse. Und vor allem der Übersetzer von DDR-Schriftstellern wie Christa Wolf, Volker Braun und Ingo Schulze. Alain Lens, Abitur haben Sie 1959 gemacht und dann Germanistik studiert in Paris und in Leipzig Anfang der 60er Jahre. Wieso Leipzig? Wieso die DDR?
Also zunächst mal war ich öfter in den Ferien in der Bundesrepublik, meist Bernhalter und in den Jugendherbergen und wie viele meiner Kommilitonen. Aber im Sommer 61, ausgerechnet ein paar Wochen im Spätsommer, zurück aus Skandinavien, per Anhalter, aus Dänemark, durch die Bundesrepublik, ein paar Wochen nach dem Mauerbau. Und da war natürlich eine ziemlich aufgeputschte Stimmung in der Bundesrepublik.
Und Sie sind da per Anhalter wieder gereist.
Ja, was verständlich war. Aber mit meiner damaligen Freundin, die eine französische Jüdin war und Tochter eines antifaschistischen Rumänen, der in der französischen Résistance war und von der Gestapo hingerichtet wurde. Natürlich war sie besonders empfindlich für solche Fragen und ich auch natürlich. Und dann hatten wir ein Pech, dass wir ein paar Leute, die uns mitgenommen haben, per Anhalter, aber die unmögliche Äußerungen hatten in der Art, ja, ich war nicht für Hitler, aber man muss doch sagen, dass 1933 die Juden zu viel Macht im Staatsapparat hatten. Ein anderer sagte uns, ja, eins muss man doch anerkennen, Hitler hat Spanien vor dem Kommunismus gerettet und so weiter und so weiter. Und das war so schlimm, dass ich in meiner Entwicklung, in meinem Studium als der Germanistik, war es immer vorgesehen, dass ein Jahr Aufenthalt in Deutschland als Sprachassistent in einem Gymnasium zum Beispiel. Dann dachte ich, Mensch, wie könnte ich solche Sätze vertragen. Und dann hörte ich von der Möglichkeit, ein Stipendium zu beantragen an der Karl-Marx-Universität in Leipzig. Und da habe ich den Antrag gemacht und das Stipendium bekommen für ein Jahr. Und dann habe ich die DDR entdeckt im November 62 bis September 63.
Das war so ganz kurz nach dem Bau der Berliner
Mauer.
Genau. Und wie haben Sie diese DDR jetzt, die völlig abgeschottet war und wo ja niemand rauskam, es sei denn, war ganz alt, Rentner, die durften dann ja ausreisen und die anderen, die versuchen, über die Grenze zu kommen, mussten dann drängen, dass sie erschossen werden. Wie haben Sie diese DDR erlebt?
Meine Generation wurde durch die Revolte gegen die Kolonialkriege politisiert, ja. Und
Revolte gegen die Kolonialkriege heißt gegen die ehemals französischen Kolonien in Nordafrika,
genau.
Die um ihre Unabhängigkeit kämpften und wo die Franzosen ja auch mit außerordentlich rüden Mitteln gegen gekämpft haben. Und das war der Beginn ihrer Politisierung.
Ja. Ich kam in Leipzig an und dann hatte ich vietnamesische, algerische Kommilitonen und
angolanische, mosambikanische, also aus den ehemaligen portugiesischen Kolonien in Afrika.
Mit der Neigung, die man hat, wenn man 20 Jahre alt ist oder so ungefähr, die Welt in weiß und schwarz zu sehen, dann dachte ich, naja, natürlich, das ist nicht schön, dass meine DDR-Kommilitonen nicht zu mir nach Frankreich rausen können, aber das sind Zwänge, notwendige Zwänge in der großen Auseinandersetzung zwischen Imperialismus und Sozialismus. So ungefähr habe ich gedacht, ja.
Waren Sie denn Sozialist oder Kommunist?
Ich bin in die Kommunistische Partei nach dem DDR-Aufenthalt eingetreten, in Frankreich.
Und dieses Schwarz-Weiß-Denken, das Sie eben geschildert haben, wann hat das Ihrem Leben aufgehört? Wie lange haben Sie noch so schwarz-weiß denken können?
Allmählich, natürlich. Dann sah ich, dass die Wirklichkeit komplizierter war. Es sind ein paar Etappen in dieser Entwicklung. Na, 68 der Einmarsch in Prag, 76 die Biermann-Affäre und auch durch
also
meine bessere
die Ausbürgerung des oppositionellen Liedermachers
genau.
Wolf Biermann
und die Schriftsteller, die ich kannte und die ich angefangen habe zu übersetzen, wie Volker Braun und Christa Wolf, haben auch dazu beigetragen, dass ich diese Einsicht hatte, ja.
Wie haben eigentlich Ihre Mitstudenten damals in Leipzig reagiert? Damals 1962, 63. Haben die nicht gedacht, so einer muss auch so ein bisschen verrückt sein? Warum studiert er nicht in Westdeutschland, wo wir selber vielleicht gerne hingehen würden?
Naja, nein, also diese Frage wurde selten gestellt. Und für mich war es eine Entdeckung. Also nie bin ich so oft im Konzert oder in der Oper gewesen als in Leipzig, ja.
Und mehr als in Paris.
Ja. Und ich kam aus Leipzig zurück mit einem Koffer mit 40 Kilo Büchern.
Und wie viel Kilo Austern haben Sie dafür im Laufe der Jahre? Sie waren ja später auch noch mal für kurze Zeit Redakteur bei einer französischsprachigen Zeitschrift der DDR. Fürs Ausland also gestaltet. Wie viel Kilo Austern haben Sie als derjenige, der mal ein- und ausreisen durfte, dann in die DDR reingebracht?
Ja, ab und zu, ja. Da muss ich doch sagen, dass damals in West-Berlin nicht so leicht war, Austern zu finden. Ich glaube, ich habe die Austern im Restaurant am Kudamm der Maison de France gekauft, ja.
Und die haben Sie damit nach Ost-Berlin gebracht und
ja,
da Ihre Schriftstellerfreunde wie Christa Wolf, Volker Braun zum Essen eingeladen.
Aber ich hatte entdeckt, dass es nicht so einfach war, weil Einfuhr von Austern, das ein Verstoß gegen zwei Verbote, lebendige Wesen einzuführen, und dicht verschlossene Gegenstände. Aber ich bin in ein Zollbüro gegangen und hartnäckig habe ich doch das Formular mit vielen Stempeln bekommen und ich konnte die Austern einführen.
Christa Wolf, wird die heute in Frankreich eigentlich noch gelesen?
Ja. Es sind von ihr ungefähr zwischen 12 und 15 Titeln und die letzte Übersetzung, die wir mit Renate gemacht haben, das war
Renate, ihre Frau, mit der Sie gemeinsam die Bücher übersetzen?
Ja. Meine Frau ist eine Deutsche, aber aus der Bundesrepublik, aus Hessen. Übrigens hat sie über den Umweg in Paris dann die DDR entdeckt. Ja? Also sie ist zum ersten Mal in Ost-Berlin mit mir gewesen, Silvester 72, als wir bei Christa Wolf eingeladen waren für Silvester. Ja. Und ja, wir haben allmählich eine Methode entwickelt, zusammen zu übersetzen. Und so haben wir 10 Titel von Christa Wolf übersetzt. Ja.
Und die wird heute in Frankreich auch noch gelesen, Christa
ja,
Wolf.
Ja.
Alain Lens, in den 60er Jahren haben Sie nicht nur angefangen, DDR-Literaten ins Französische zu übersetzen, Sie haben da auch 2 Jahre lang in Persien, im heutigen Iran, gelebt. Wie kamen Sie in dieses Persien des Schah Reza Pahlavi?
Damals war die Möglichkeit, statt Militärdienst zu machen, 18 Monate Militärdienst, am Ende des Studiums konnten wir einen Antrag stellen, kulturelle Zusammenarbeit zu machen. Das heißt, entweder Ingenieur oder, aber für mich als Lehrer, ja.
Aber da ich als Deutschlehrer haben Sie dann später die Karriere fortgesetzt und jetzt haben Sie Französisch im Iran, im Persien unterrichtet.
Ja, deswegen als Germanist war ich nicht prioritär. Also ich hatte eine Auswahl von Ländern gemacht, also Chile wegen Neruda, Kanada,
Pablo Neruda, dem wegen berühmten linken Schriftsteller.
Ja, Kanada, weil damals eine sehr interessante Lyrik-Generation war im Quebec, und Kambodscha, wo noch kein Krieg war, nur für den Exotismus. Und da ich kein Französischlehrer war, hatte ich zu wählen zwischen Malawi, Burundi, Südvietnam, wo der amerikanische Krieg schon angefangen hatte, und der Iran. Da war nichts zu zögern. Ich war begeistert, dorthin zu fahren, weil ich in Paris auch iranische Freunde hatte. Und da habe ich natürlich eine große Kultur entdeckt.
Da waren Sie 2 Jahre lang dann und Sie haben auch Persisch gelernt.
Ja, also sagen wir Persisch genug, um im Bazar zu feilschen. Aber ich bin nicht in der Lage, direkt zum Beispiel Lyrik zu übersetzen. Ich habe persische Lyrik übersetzt, aber immer in Zusammenarbeit mit einem Iraner oder mit einer Iranerin. Ja.
Aber Sie sagen gerne, dass Sie durch die persische Lyrik die französische Lyrik erst entdeckt haben. Was meinen Sie damit?
Ja, einige Jahre hatte ich natürlich, als ich angefangen, Lyrik zu veröffentlichen, waren ein paar französische Lyriker sehr wichtig für mich, zum Beispiel einige Surrealisten. Aber ich habe auch sehr viel ausländische Lyrik gelesen.
Sagen Sie ein paar Namen.
In Übersetzungen, ja. Vítězslav Nezval aus der Tschechoslowakei. Naja, Pablo Neruda, obwohl ich kein Spanisch kann und so weiter und so weiter. Und dann im iranischen Aufenthalt habe ich eine neue Beziehung entdeckt zur französischen Lyrik. Und dann habe ich das entdeckt. Ausgerechnet im Iran begann ich, mich mit der französischen Dichtung auszusöhnen. Das Phänomen ist bekannt. Sprechen nicht auch andere Dichter von einer solchen Erfahrung? César Vallejo schreibt, dass er Peru in Europa kennengelernt habe. Und Julia Ilies berichtet, dass sein Aufenthalt in Paris ihm zum Ungarn gemacht habe.
Das haben Sie jetzt aus einem Beitrag zitiert?
Ein Beitrag mit dem Titel Das vertraute Fremde. Das ist ein Beitrag in einem Sammelband Poesie in Bewegung, poetisches Übersetzen, herausgegeben von Wilfried Kretschmer und Pavel Novotny. Das war eine Initiative der Sächsischen Akademie für Kunst, wo ich korrespondierendes Mitglied bin.
Was haben Sie in Persien fürs Übersetzen gelernt?
Eigentlich, also natürlich, Persisch hat arabische Buchstaben und noch dazu 3 zusätzlich, aber mit vielen arabischen Wörtern ist es doch grundsätzlich eine indogermanische Sprache. Ja? Und das war nicht so fremd. Ja? Wichtig war natürlich die Bedeutung der Lyrik in diesem Land. Also oft ist es mir passiert, dass ich mit einem iranischen Lyrikerfreund in einem Café war und der Kellner kam und hat den Lyriker erkannt und dann hat er gleich auswendig ein Gedicht von ihm vorgetragen.
Das hat Sie beeindruckt damals.
Ja.
Haben Sie da beschlossen, dass Sie selber auch wirklich irgendwann richtig Dichter werden?
Nee, das war, ich hatte schon veröffentlicht.
Sie hatten vorher schon veröffentlicht, aber das hat Sie bestärkt noch darin, weiter zu dichten.
Ja, natürlich.
Wie übersetzt man gut? Was gehört dazu, zum guten Übersetzen von Gedichten?
Ja, manchmal hat man das Gefühl, dass man ins Meer schreitet und dann kommt eine rollende Welle und dann verliert man Fuß und man könnte glauben, man ertrinkt, ja? Und es ist manchmal dieses Gefühl, dass man das nicht beherrschen kann. Und dann allmählich findet man wieder Fuß. Und eine erste Fassung erlaubt, das ein bisschen zu beherrschen. Und dann mehrmals wird wieder daran gearbeitet. Natürlich mit vielen Frustrationen, weil es manchmal Unmöglichkeiten gibt. Aber naja, dann entsteht manchmal eine Lösung. Und manchmal zum Beispiel in einer bestimmten Zeile bleibt die Frustration, dass man nicht ganz die vielen Resonanzen gefunden hat oder die Anspielungen oder also Poesie, sagte Valéry, ist die cette longue hésitation entre le son et le sens. Also Poesie ist dieses ewige Zögern zwischen Laut und Sinn. Und das, Bedeutung, ja.
Das heißt, es ist viel, viel schwieriger, ein Gedicht zu übersetzen aus dem Deutschen ins Französische als ein Roman?
Ja. Aber da ich selber Lyrik schreibe...
Mit 20, glaube ich, die ersten Gedichte geschrieben? Sie haben als Jugendlicher die ersten Gedichte geschrieben?
Ja, oder 19, ja. Deswegen habe ich erst später angefangen, Prosa zu übersetzen. Und für die Prosa ist es fast immer mit meiner Frau. Das heißt, ich fange an mit einer ersten Fassung und dann kontrollieren wir beide, ob vielleicht ich etwas nicht falsch verstanden habe. Oder manchmal lasse ich eine Lücke, weil es mir ein bisschen rätselhaft war. Und diese erste Zusammenarbeit mit Renate, dann taucht Renate auf als Deutschsprachige und sie verbessert oder korrigiert eventuelle Unklarheiten. Dann arbeite ich wieder dran und damit wirklich zu einem guten französischen Text kommt. Und dann kommt ein zweites Durchlesen, gemeinsames Durchlesen mit Renate, wo sie diesmal als Französin auftaucht und wir sprechen nur über die französische Fassung. Und manchmal hat sie einen anderen Vorschlag, den ich akzeptiere oder nicht. Und manchmal kommt zwischen meinem ersten Vorschlag und ihrem zweiten Vorschlag entsteht ein dritter Vorschlag, der uns befriedigt. Und, ja.
Alain Lens im Gespräch bei Deutschlandradio Kultur, der französische Lyriker und Übersetzer deutscher Literatur. Geboren am 18. Dezember 1939 in der Nähe von Rouen in der Normandie. Und ihr Vater, der aus der deutschen Kriegsgefangenschaft heimkehrte, der hatte ihr Interesse an Deutschland und der deutschen Sprache geweckt, als sie noch ein kleiner Junge waren. Wie hat er das geschafft?
Mein Vater war ein Autodidakt aus einer bescheidenen Familie und er musste schon mit 13 anfangen zu arbeiten, obwohl er ein guter Schüler war. Und er hat für mich entschieden, als ich ins Gymnasium kam, Deutsch als erste Sprache. Das ist wichtig, das ist die Kultursprache. Englisch kannst du dann als zweite Fremdsprache einfach lernen, aber deutsche Sprache ist und deutsche Kultur ist wichtig.
Das hat jemand gesagt, der da frisch aus der Kriegsgefangenschaft, der deutschen Kriegsgefangenschaft heimkehrte.
Ja, aber er hatte auch Deutsche kennengelernt, die keine Nazis waren. Also brave Leute, die keine Nazis waren.
Zum Beispiel seine eigenen Gefangenwärter, die ihn anständig behandelt haben.
Ja, ein Soldat, der im Kriegsgefangenenlager war, er hatte schon klar die Situation gesagt. Nach Stalingrad hat er meinem Vater geflüstert, natürlich nicht vor seinen Offizieren, aber er sagte meinem Vater, na, das ist aus, also das hat keinen Sinn mehr. Er war einsichtig, er wusste, dass
die Deutschen verloren haben.
Ja, ja, ja.
Der Wärter, der hieß Hermann und dessen Familie haben sie 1956, da waren sie so knapp 17, in Tübingen besucht, bei ihrer ersten Reise nach Deutschland. Wie war das da für Sie in diesem Westdeutschland? Wie haben Sie dieses Tübingen erlebt? Die Stadt Hölderlins.
Ja, 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 ja. Die Dame, wo ich wohnte, zeigte mir einen Band mit Hölderlin Lyrik. Und damals war mein Deutsch noch zu schwach, um diese große Lyrik zu verstehen. Aber ich ahnte, das ist ein wichtiger Autor und das ist eine schöne Stadt. Naja, eine gewisse Atmosphäre hat mich angesteckt, also diese kleine geistige Stadt. Aber erst später habe ich natürlich Hölderlin wirklich entdeckt. Ja.
Aber hat Hölderlin dazu beigetragen, dass Sie dann ja noch als ganz junger Mann angefangen haben, als Jugendlicher noch, Ihre eigenen Gedichte zu schreiben?
Eigentlich habe ich die ersten Gedichte, ja, das stimmt, in diesem Sommer in Tübingen geschrieben, das stimmt, ja, ja. Zum ersten Mal habe ich da Gedichte geschrieben.
Warum
auf Französisch natürlich, ja.
Auf Französisch. Aber warum haben Sie, der Übersetzer von deutscher Literatur ins Französische, warum haben Sie nie Ihre eigenen Gedichte vom Französischen ins Deutsche übersetzt?
Nee, das kann man nicht. Nee, nee.
Das kann warum man geht nicht. Das nicht?
Nee, nee. Ich habe nur ein Gedicht direkt auf Deutsch geschrieben, Anfang der 70er Jahre, aber das war ein einfaches Agitprop-Gedicht gegen die Berufsverbote in der Bundesrepublik.
Können Sie das noch?
Nee, nee, ich vergessen.
An dem Tag, wo Sie vor einem Karlsruher Gericht, nicht vom Bundesverfassungsgericht, sondern ich glaube vor einem Amtsgericht, als Beobachter waren, wo es um die sogenannten Berufsverbote ging, da sind Sie abends mit dem Zug nach Paris gefahren und da haben Sie erfahren von der Ausbürgerung von Wolf Biermann.
Ja, ja, das war natürlich...
Ist da für Sie eine Welt zusammengebrochen?
Nein, nicht zusammengebrochen, aber das war natürlich hart, weil ich mit Recht da als Beobachter des französischen Komitees gegen die Berufsverbote war, um als Beobachter bei diesem Prozess. Übrigens, der junge Lehrer, der diesen Prozess machte, hat letztendlich gewonnen. Er hat es durchgesetzt, dass er wieder Lehrer sein konnte.
Was ja ursprünglich nicht sein sollte, weil es so einen Unvereinbarkeitsbeschluss gab, dass Lehrer, die in der Deutschen Kommunistischen Partei waren, nicht gleichzeitig Lehrer sein durften. Das verstehen wir unter Berufsverbot.
Er kandidierte in einer kleinen Stadt für die DKP. Gemeindewahlen
als Deutsche Kommunistische Partei.
Von der DDR und dann sah ich, dass die DDR diese...
Ihr Berufsverbot gegen Wolf Biermann verhängt hatte.
Genau, genau. Und damals war ich aktiv im französischen Schriftstellerverband und wir haben eine Petition organisiert, wo viele wichtige französische Autoren wie Aragon oder andere unterschrieben haben als Protest gegen die Ausbürgerung von Biermann.
1985 bis 1995, da haben Sie die französischen Kulturinstitute in Frankfurt am Main und in Saarbrücken, also die Institut Français, geleitet. Wie war die Arbeit eines Kulturfunktionärs in Anführungsstrichen?
In Frankfurt hatte ich den Auftrag, also das war der Grund meiner Ernennung als Lyriker und Übersetzer und in einer Redaktion einer Lyrikzeitschrift, einen Schwerpunkt in der Arbeit des Institut Français in Frankfurt zu setzen für Buch und Literatur. wegen Frankfurter Buchmesse und so weiter. Und
ich hatte 1989, wo Frankreich eben Schwerpunkt
ja,
war.
Ja, obwohl meine Ernennung 85 stattfand und damals, man hat erst 87 erfahren, dass in 2 Jahren Frankreich Schwerpunktthema sein wird. Aber das war mein Auftrag und ich habe eine sehr gute Zusammenarbeit gehabt mit einigen wichtigen Akteuren des Kulturlebens in Frankfurt, wie Hilmar Hoffmann,
damaligen Kulturdezernenten.
Ja, mit Vitali, der Theater am Turm und Schirn Kunsthalle leitete, und Peter Weidas, Leiter der Frankfurter Buchmesse, Direktor der Frankfurter Buchmesse.
Und Frankfurt als Stadt, wie hat Frankfurt als Stadt Sie überzeugt?
Am Anfang war ich nicht begeistert. Ich dachte, ach, diese amerikanisierte Stadt. Aber ich habe eine Stadt entdeckt, die sehr aktiv war im Kulturbereich. Und das verdankt man zum großen Teil Hilmar Hoffmann. Und gleichzeitig auch eine Gruppierung von Dörfern. Also mit Eppelwoi. Und das, da habe ich da gern gelebt. Ich hatte auch gute Kontakte mit Kollegen des Hessischen Rundfunks.
Und in Frankfurt konnten Sie sicherlich wegen Ihrer aus Hessen stammenden Frau auch Hessisch babbeln?
Nein, manchmal, um die Leute zu provozieren, habe ich eher gesächselt. Nu, dann wollen wir los, rüberlaufen. Nu, bei uns in der Deutschen Demokratischen Republik.
Ja. Wie würden Sie Hessisch babbeln?
Kann ich nicht.
Können Sie gar nicht?
Nein, kann ich nicht. Ich muss sagen, wirklich, ich habe sehr gern gelebt, aber als Germanist natürlich empfand ich einmal ein angenehmes Gefühl, als ich nach Bremen eingeladen war und ich ging den ganzen Nachmittag durch die Stadt und das war ein angenehmes Gefühl, wieder Hochdeutsch zu hören.
Können Sie sich vorstellen, dass Goethe hessisch gebabbelt hat? Der berühmte Spruch, es will mir nicht in den Kopf hinein. Wie kann der Mensch nicht von Frankfurt sein?
Naja, es gibt den Witz, mehr Licht, eigentlich wollte er sagen, mehr Licht oder was weiß ich. Ja.
Alain Lens, der französische Dichter und Übersetzer, deutscher Schriftsteller, also ein wahrer deutsch-französischer Kulturvermittler. Wie haben eigentlich die Franzosen darauf reagiert, als sie schon als Jugendlicher in den 50er Jahren ihr Interesse an Deutschland entdeckt haben, also am Erbfeind? Haben da so Gleichaltrige sie auch vielleicht verrückt erklärt?
Naja, ich hatte nach dem Aufenthalt in Tübingen
1956
hatte ich kleine Schilder aufs Stoff, wo Wappen verschiedener deutschen Städte waren und ich hatte meine Mutter, die Näherin war, ja, darum gebeten, diese Schilder auf meinen Blue Jeans zu nähen. Und wir hatten im Gymnasium einen alten Chemie- und Physiklehrer, der sehr deutschfeindlich eingestellt war und der fragte mich, was soll das? Das sind deutsche Städte. Naja, er konnte es nicht verbieten, aber das hat ihm nicht gefallen.
Wissen Sie noch, welche Städte das waren?
Aus Baden-Württemberg, das waren Tübingen, Stuttgart, wahrscheinlich Heidelberg und ja, oder in der Gegend, ja.
Wie ist das jetzt heute? Die Erbfeindschaft haben wir hoffentlich alle begraben. Ist die deutsch-französische Freundschaft heute zur Selbstverständlichkeit geworden?
Ja, das sowieso. Und es waren ein paar Augenblicke, wo es stärker wurde, zum Beispiel als Deutschland und Frankreich dieselbe Opposition, die Ablehnung hatten gegen die idiotische Entscheidung von Bush, gegen Irak zu marschieren. Also
nach 9/11, also 2001, 2002 und 2003, wo dann wirklich der Krieg begonnen wurde.
Ja. Da war wirklich eine ähnliche Position in der öffentlichen Meinung in Frankreich und in Deutschland. Der Essayist Lothar Bayer, den ich in Frankfurt gut kannte und der viel über deutsch-französische Zustände oder Beziehungen schrieb, schrieb einmal, und das war einsichtig, dass die Banalisierung und Normalisierung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern tragen dazu bei, dass ein Mangel an Interesse entsteht. Er schrieb, um eine Lust, den Nachbarn zu entdecken, braucht man ein gewisses Gefälle und eine gewisse Banalisierung im Rahmen der Globalisierung trägt wahrscheinlich dazu bei, zum Beispiel, dass man weniger Deutsch in den Schulen in Frankreich lernt, wie wahrscheinlich weniger Französisch in Deutschland. Ja, also, dass überall nur Englisch unterrichtet wird.
Haben wir also nicht mehr genug Interesse aneinander, nicht mehr genug Neugierde füreinander, weil wir gar nicht mehr so viel am anderen entdecken können, weil wir ihn zu gut kennen?
Ja, ich hab das Gefühl, vielleicht mit der Ausnahme von Berlin, wo ziemlich viele junge Franzosen in Berlin wohnen und diese Berliner Luft schätzen. Da kann man das feststellen, wenn man in Friedrichshain zum Beispiel ist, da hört man ziemlich oft Französisch reden, ja. Und vor kurzem noch, da will ich die Gelegenheit ausnutzen, an diesem Mikrofon wirklich dagegen zu protestieren, dass die Société des gens de lettres, das heißt, das ist eine Gesellschaft, die die Autoren vertritt in Frankreich, vor langer Zeit war ein Preis zum Teil von dieser Gesellschaft finanziert, Gérard de Nerval Übersetzerpreis, um französische Übersetzer aus dem Deutschen auszuzeichnen. Und ich habe gelesen, dass dieser Verein, diese Gesellschaft vorhat, den Preis nicht mehr zu finanzieren, aus finanziellen Gründen, wobei es doch wirklich nicht so viel ist. Das ist 4.000 Euro, 2.000 Euro nur die Hälfte, weil 2.000 Euro vom Goethe-Institut finanziert wurden. Und da war eine Petition gegen diese Entscheidung, die ich natürlich gleich unterschrieben habe. Und das ein Jahr vor dem Jahr, wo Frankreich wieder Schwerpunktthema bei der Frankfurter Buchmesse sein wird.
Und Sie werden auch wieder dabei sein, genauso wie Sie 1989 ja dabei waren. Was machen Sie dann bei der Frankfurter Buchmesse im Jahr 2017 genau?
Also das war eine sehr gute Idee meines Freundes Michael Hohmann. Er leitet die Romanfabrik in Frankfurt und er hat mir vorgeschlagen, mit zu kuratieren für dieses Projekt. Das heißt, mit vier französischen Lyriker und Lyrikerinnen und mit vier deutschen Lyrikerinnen und Lyrikerinnen machen wir drei Begegnungen. Das war im Juni in Frankfurt. Das war jetzt im Dezember in Berlin im Haus für Poesie und die dritte Etappe wird in Paris im Centre Pompidou stattfinden. Jedes Mal zwei Tage lang übersetzen sich die Lyriker gegenseitig mit Hilfe von zwei Übersetzern oder Übersetzerinnen. Und dann am Ende haben wir eine zweisprachige Auswahl, die rechtzeitig für die Buchmesse erscheint. Ja.
Das ist die deutsch-französische Lyrikwerkstatt, wie sie heißt und wo sie Kurator ist. Könnte das ein Beispiel sein, dass wir uns vielleicht doch mal wieder ein bisschen mehr füreinander interessieren, die Deutschen und die Franzosen, gerade die Kulturschaffenden?
Ja, ein bescheidener Beitrag. Also Lyrik macht keine Schlagzeilen in der Bildzeitung, das stimmt, aber das ist wirklich wichtig und wir freuen uns, dass diese Zusammenarbeit der französischen und deutschen Lyriker gut funktioniert und das ist wirklich sehr interessant, wie wir zusammenarbeiten. Und dann Natürlich, es ist kein großes Ereignis, aber dann entsteht ein Buch, ein zweisprachiges Buch und eine gegenseitige Kenntnis. Man muss bescheiden bleiben, aber das ist auch ein Beitrag.
Sie haben gesagt, Lyrik macht keine Schlagzeilen in der Bildzeitung. Aber kann Lyrik die Welt ein wenig besser machen?
Ja, aber auf langer Dauer. Nicht unmittelbar.
Alain Lons, Ihre Frau ist Deutsche. Deutschland ein Leben lang heißt Ihr Buch mit Lebenserinnerungen, das vor 4 Jahren auch auf Deutsch erschienen ist. Sind Sie mittlerweile auch ein halber Deutscher?
Könnte ich nicht sagen, aber manchmal fühle ich mich Deutscher, manchmal Französischer. Also das habe ich entdeckt, als ich in Frankfurt arbeitete. Als Vermittler, dann hatte ich...
Wann fühlen Sie sich besonders deutsch?
Für die Post zum Beispiel. Manche Franzosen haben die schlechte Gewohnheit, nicht auf die Post zu antworten. Aber das ist auch vielleicht, das liegt an meinem Charakter.
Sie beantworten Briefe.
Ja.
Und was ist das ganz besonders Französische?
Ach, das wüsste ich nicht, weil inzwischen sind auch in Deutschland gute Gastronomen.
Mit Austern?
Genau, und mit Meeresfrüchten. Ein sehr guter Freund von uns, Karl-Heinz Götze, hat sehr schöne Essays über Frankreich geschrieben und auch über die französische Gastronomie. Das ist ein Lesetipp, den ich jetzt gebe. Karl-Heinz Götze.
Merci beaucoup. Alain Lons. Alle unsere Gespräche und auch dieses finden Sie im Internet, natürlich auf unserer Seite deutschlandradiokultur.de. Klaus Bogatzki sagt Danke und Tschüss.